Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Mord, Unmoral, Perversion, Betrug, Gewalt, Unsicherheit. Es ist unmöglich, in einer solchen Gesellschaft einen intakten Glauben und ein reines Zeugnis zu bewahren, könnte man meinen. Dennoch, es gab einen Mann, der in entschiedener Gottesnachfolge diesem allen standhielt. Er lebte vor tausenden von Jahren. Es war Henoch. Hören Sie heute aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze, der Missionar des Missionswerkes Mitternachtsruf in Argentinien ist, die erste Hälfte des 5. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung gottesreichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 5. Henoch sein Glaube. In Hebräer 11, Vers 5 lesen wir: Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Henoch war ein Mann des Glaubens. Dies zeigt uns nur schon die Tatsache, dass er auf der Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 zu finden ist. Das zeichnete ihn aus. 1. Mose zeigt uns, dass sich der Glaube dieses Patriarchen durch den Wandel in inniger Gemeinschaft mit Gott äußerte. Der Verfasser des Hebräerbriefes folgert, dass sich das Wohlgefallen Gottes über Henochs Leben auf dessen Glauben bezieht. Denn im nächsten Vers heißt es, in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Welcher Art war nun aber Henochs Glaube? Persönlicher Glaube an Gott. Das Erste, was Gott von einem Menschen erwartet, ist, dass er seinen Glauben bedingungslos auf den Herrn setzt. Selbst wenn der Mensch sein Leben damit zubrächte, gute Werke zu tun, würde das trotzdem nicht ausreichen, um mit dem heiligen Gott eine Beziehung einzugehen. Alles, was der Mensch vorzuweisen hat, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, ist völlig leer und schmutzig gegenüber Gottes Heiligkeit. Jesaja drückte es folgendermaßen aus in Jesaja 64, Vers 5. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Der Mensch ist ein Sünder, und es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. So lesen wir es in Römer 3, die Verse 10 bis 12. Die traurige Geschichte ist nun, weil alle gesündigt haben, verfehlen alle die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Aber Gott sandte seinen geliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt, um diese menschlich gesehen ausweglose Situation zu ändern. Es war Jesus Christus, der unseren Platz am Kreuz einnahm, weshalb wir jetzt gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Vers 24. Es gilt weiterhin, dass wir aus eigener Kraft nichts zu unserer Erlösung beitragen können. Die ist durch Jesus schon vollendet. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, sie im Glauben anzunehmen. Der Apostel Paulus schreibt zu diesem Thema in Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Obwohl Henoch im Gegensatz zu uns heute gar nichts über das Erlösungswerk wusste, setzte er doch seinen Glauben auf den Herrn. Er hatte eine Begegnung mit Gott und wandelte von diesem Zeitpunkt an mit ihm. Im Lauf der Weltgeschichte, angefangen von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, konnte der Mensch zwar auf verschiedene Weise, je nach Dispensation, eine gewisse Beziehung zu Gott herstellen, wie zum Beispiel durch die Opferung eines Tieres. Aber der Glaube an Gott war immer notwendig. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt ganz klar in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Der grundlegende Aspekt, der sich zuerst zeigen muss, damit überhaupt eine Beziehung zu Gott entstehen kann, ist, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Vers 6. Henoch wusste damals wahrscheinlich nicht, dass die Tieropfer bloß das zukünftige Opfer Jesu Christi repräsentierten und nur in dem vor Grundlegung der Welt geopferten Lamm Wert hatten. Aber er glaubte an die Existenz eines Gottes, den Schöpfer der Himmel und der Erde. Er glaubte, dass Gott existiert und setzte seinen Glauben auf ihn. Ohne das Opfer Jesu zu kennen, glaubte er an Gott durch das, was er in der Natur sah. Gott offenbart sich den Menschen in drei Hauptformen: durch die Schöpfung, durch seinen Sohn Jesus Christus und durch sein Wort, die Bibel. Henoch kannte nur die erste der drei Offenbarungen. Das genügte ihm, um an die Existenz Gottes zu glauben und sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Die heutigen Menschen haben den überwältigenden Vorteil, dass sie neben der Schöpfung auch das Leben und Wirken Jesu Christi auf Erden kennen. Wir wissen heute, dass sich durch ihn der Vater offenbarte, und wir haben die Heilige Schrift. Aber trotzdem fällt es den meisten Menschen unwahrscheinlich schwer, an Gott zu glauben. Im Gegenzug gibt es auch viele, die sagen, ich glaube an Gott. Aber ist es auch das, was Gott unter Glauben versteht? Die Bibel sagt, sogar die Dämonen hätten diesen Glauben. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Jakobus 2, Vers 19. Selbstverständlich bedeutet es nicht, dass die Dämonen Gott lieben oder errettet wären, weil sie an die Existenz Gottes glauben. Der Glaube, der Gott sucht, beinhaltet die Anerkennung seiner Person, bedingungslose Hingabe an ihn und eine persönliche Beziehung zu ihm. Wenn aber der Mensch sich trotz allem, was Gott für ihn getan hat, nicht im Glauben zu ihm wendet, wird es ihm logischerweise nicht wohlgefallen. Es heißt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ja, noch schlimmer, wer seinen Glauben nicht auf Gott setzt, stellt ihn als Lügner hin. Denn wieso setzt jemand seinen Glauben nicht auf Gott, wenn er sagt, dass es ihn gebe? Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, sagt uns 1. Johannes 5, Vers 10. Die Konsequenz daraus ist katastrophal. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Es ist zu tragisch, um es nicht ernst zu nehmen. Lieber Leser, liebe Leserin, ich hoffe, Sie haben Ihren Glauben schon aufrichtig auf Gott gesetzt und das vollkommene Werk Christi am Kreuz in Anspruch genommen. Sollten Sie diese Entscheidung noch nicht getroffen und noch keine persönliche Beziehung zu Ihrem Erlöser haben, so schieben Sie es nicht auf. Glauben Sie an den Herrn Jesus und entscheiden Sie sich heute dafür, ihm Ihr Leben zu übergeben. Ein aufrichtiger Glaube. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Hebräer 11, Vers 6. Der Glaube ist notwendig, um den Weg mit dem Herrn zu beginnen, und auch danach verliert er nicht seine Gültigkeit. Er muss sich bei uns in allen Lebensbereichen erweisen, auch in unserem Alltag. Nachfolgend möchte ich nun den Glauben im Gottesdienst hervorheben. Im Alten Testament gab Gott seinem Volk oft zu verstehen, dass er ihrer Opfer überdrüssig sei. Dabei waren diese Opfer doch von ihm selbst eingesetzt worden. Aber für die Israeliten waren sie eben nur noch eine äußerliche Zeremonie. Ihr Herz war schon lange nicht mehr bei der Sache und die Verbindung zu Gott nicht mehr vorhanden. Dasselbe geschieht in unserer Zeit. Eine Sache ist es, zu beten, und eine ganz andere, wirklich zu glauben, dass Gott hört. Ebenso ist es eine Sache, zu beten, und eine andere, das Herz vor Gott auszuschütten. Eine Sache ist es, im Gottesdienst anwesend zu sein, eine andere, wirklich daran teilzunehmen. Und so weiter. Gott sucht bei uns den aufrichtigen Glauben und hasst das Heuchlerische. Ein besonderes Kennzeichen der religiösen Führer zur Zeit Jesu war ihre Heuchelei. Das ganze Kapitel 23 des Matthäusevangeliums ist eine ernste Anklage gegen die damalige religiöse Elite. Auch heutzutage ist Heuchelei in vielen Gemeinden verbreitet. Viele Christen verändern zum Beispiel ihren Gesichtsausdruck, bevor sie den Gottesdienstraum betreten. Es scheint, als würden sie sich einen Heiligenschein aufsetzen und ein paar Engelflügelchen auf ihren Rücken kleben. Aber wo und in welchem Zustand befindet sich ihr Herz? Der Apostel Petrus ermahnt die Gläubigen in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 1: So legt nun ab alle Heuchelei. Gott kannte das Herz Henochs und wusste, dass alles an ihm echt war. Sein Glaube war nicht vorgetäuscht, denn sonst hätte er nicht mit dem allwissenden Gott wandeln können. Der Herr kennt auch ihr Herz und weiß ganz genau, wie viel von dem, was sie zeigen, echt ist. Praktischer Glaube. Jakobus behandelt dieses Thema mit Nachdruck. In Jakobus 2, Vers 17 lesen wir: So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Der Glaube muss praktiziert werden. Man muss ihn leben. Und Jesus Christus selbst sagte, unser Licht solle klar leuchten. Damit meinte er nicht nur unsere Predigt oder das, was wir sagen, sondern vor allem unser Leben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16. Als Lukas, der Arzt, das Buch der Apostelgeschichte schrieb, begann er mit den Worten: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Es ist interessant zu beobachten, in welcher Reihenfolge die Tätigkeiten Jesu beschrieben werden. Es werden nicht zuerst die Lehren oder Predigten Jesu erwähnt und dann die Taten, sondern umgekehrt. Das ist auch der Grundsatz eines Christenlebens: zuerst tun und dann lehren. Damit es nicht einst im negativen Sinn heißt, deine Taten reden so laut, dass ich deine Worte nicht hören kann. Ein Glaube, der Sicherheit gibt. Ein Fallschirmspringer, der sich aus dem fliegenden Flugzeug stürzt, muss glauben, dass der Fallschirm existiert, sich zur richtigen Zeit öffnen lässt und ihn sicher zur Erde zurückbringen wird. Während er noch im Flugzeug ist, kann er an den Fallschirm glauben, aber ob dieser seinen Erwartungen gerecht wird, erfährt er erst, wenn er sich in die Tiefe stürzt. Genau das ist es, was Henoch tun musste. Er musste glauben, dass Gott existiert und dann auch völlig auf ihn vertrauen. Henoch war sich gewiss, dass Gott ihn in die Ewigkeit bringen würde, wo er die himmlischen Segnungen genießen darf. Ich denke, dass für alle Fallschirmspringer der schwierigste Moment der ist, in dem sie die Sicherheit des Flugzeuges verlassen müssen und ihr Leben dem Stück Stoff anvertrauen, das in ihrem Rucksack ist. In den letzten Tagen seines Lebens schrieb Mose über den Umgang Gottes mit seinem Volk Israel. Er gebrauchte das Beispiel des Adlers. In 5. Mose 32, Vers 11 lesen wir: Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Um diese Stelle zu verstehen, müssen wir ein wenig über das Leben der Adler wissen. Die Adler fliegen am höchsten von allen Vögeln. Sie bauen ihre Nester am Rand von schier unerreichbaren Felswänden. Dort legen sie ihre Eier. Wenn die Jungen geschlüpft sind und ein gewisses Alter erreicht haben, müssen sie fliegen lernen. Dazu scheucht der Adler seine Brut auf, schubst das Junge an den Rand und dann aus dem Nest. Natürlich ist dieser erste Flug alles andere als ein Kunstflug. Das Kleine schlägt verzweifelt und unbeholfen mit den Flügeln. Es wird schnell müde, da die Muskeln noch nicht kräftig genug sind. Das bedeutet, dass es sich schon nach kurzer Zeit im Absturz befindet und auf den Felsen in der Tiefe zerschmettert werden würde, wäre da nicht der große Adler. Er lässt sich im Sturzflug fallen und breitet kurz darauf seine großen Flügel unter dem Jungen aus. Auf ihnen landet das verängstigte Junge und wird wieder sicher ins Nest zurückgebracht. Dort ruht es sich aus bis zu seinem nächsten Flugunterricht. Das wiederholt sich so lange, bis der junge Adler fliegen gelernt hat. Dasselbe passierte auch mit Israel. Das Volk war durch Gottes starke Hand aus Ägypten herausgeführt worden. Aber anstatt Gott zu vertrauen, lehnten sich die Israeliten auf und murrten gegen ihn und seinen Diener Mose. Gott hatte viel Geduld mit ihnen, aber immer wieder rebellierten sie aufs Neue. Als sie vor den Grenzen des Landes Kanaan standen, sandten sie Kundschafter aus, um das Land zu erkunden. Diese berichteten dann von den befestigten Städten und den riesenhaften Bewohnern. Die Israeliten vertrauten Gott nicht, wurden mutlos und murrten wieder gegen den Herrn. Darum sagte Gott zu ihnen, dass die ganze Generation derer, die beim Auszug aus Ägypten dabei gewesen war, in der Wüste sterben müsste. Allerdings würde die neue Generation, die in der Wüste geboren werden würde, später das verheißene Land einnehmen. Die Menschen dieser Generation jedoch waren jung und unerfahren, hatten sie doch ihr ganzes bisheriges Leben als Nomaden in der Wüste verbracht und wussten nicht, wie man solch mächtige Feinde bekämpft und noch weniger, wie man befestigte Städte einnimmt. Mit anderen Worten, sie mussten erstmal fliegen lernen. Aber wer würde bei ihnen sein, sie tragen und leiten? Natürlich, es war der allmächtige Gott. In unserem Text in 5. Mose heißt es weiter: Der Herr allein leitete ihn, er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren und er aß vom Ertrag der Felder. 5. Mose 32, Vers 12 und 13. Oft geschieht Folgendes in unserem Leben. Gott stellt uns vor neue Herausforderungen, schwierige Situationen, Krankheiten, Entscheidungen und so weiter. Man muss die Flügel ausbreiten, anfangen zu fliegen, um die geistlichen Höhen des Glaubens und der Erkenntnis des Willens Gottes zu erreichen. Das ist nicht einfach. Es flößt uns Angst ein. Es scheint, als würden wir in absehbarer Zeit auf irgendeinem Felsen zerschmettert werden. Wie kann man aber trotzdem siegen, selbst wenn alles dagegen spricht? Für wiedergeborene Christen bedeutet es, unerschütterlich daran zu glauben, dass unser Gott mächtig ist zu siegen, trotz unserer Schwachheiten. Sarah zweifelte an der Botschaft Gottes, der ihr in ihrem hohen Alter noch ein Kind verhieß. In 1. Mose 18, Vers 14 lesen wir: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? War die Antwort des Herrn in 1. Mose 18, Vers 14. Ein Jahr später lag die Antwort auf diese Frage in Form von Isaak in den Armen Sarahs. Sie entdeckte, dass Gott allmächtig ist. Als Gott Mose begegnete und ihm den Auftrag gab, dem Pharao entgegenzutreten und die Freiheit der hebräischen Sklaven zu verlangen, bekam es Mose mit der Angst zu tun. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 11: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Gott beruhigte seinen Knecht und versicherte ihm, dass er alles für die Befreiung vorbereiten würde, was dann ja auch in herrlicher Weise geschah. Mose erfuhr, dass Gott wirklich allmächtig ist. Ich hörte die Geschichte eines Matrosen, der einst Schiffbruch erlitt. Er konnte sich auf einen Felsen retten, der unerschütterlich dem Wind und den Wellen standhielt. Zitternd klammerte sich der Matrose an diesen Felsen. Wenige Zeit später wurde er von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet. Die Besatzungsmitglieder fragten ihn, ob er auf diesem einsamen Felsen im Meer keine Angst gehabt habe. Er antwortete ihnen: Doch, ich zitterte vor Angst, aber der Felsen nicht. Dies ist auch die Wirklichkeit der Gläubigen in einer stürmischen Welt. Es ist schwierig, ihr gegenüberzutreten, und es macht uns manchmal Angst. Unser Felsen jedoch ist Christus selber, und der ist unerschütterlich. Wer sich an ihm festhält, wird nicht enttäuscht. Natürlich dürfen wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Setzen Sie Ihr Vertrauen deshalb auf Gott, vertrauen Sie auf seine Macht, und er wird den Rest tun. Wenn wir nach seinem Willen handeln, haben wir Zugang zu einer Quelle unendlicher Macht, die jegliche Vorstellungskraft übersteigt. Dies kannte David schon, denn wir lesen in 1. Chroniker 29, Vers 12: Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Wenn die Lasten dieses Erdenlebens Sie niederdrücken wollen, ist es Zeit, sich in die Arme des Einzigen zu werfen, der diese schwere Last tragen kann. Er sagt in Matthäus 11, Vers 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Vertrauen Sie ihm und erfahren Sie selbst, dass Gott allmächtig ist. Wenn Sie zu fallen drohen und unüberwindbare Probleme Sie ersticken wollen, setzen Sie Ihren Glauben auf den Herrn, und Sie werden erfahren, was Mose sagte in 5. Mose 33, Vers 27. Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Es wird immer wieder geöffnete Arme unter ihnen geben, die sie tragen werden. Den Schlüssel dazu hat der Verfasser des Hebräerbriefes klar definiert. Gott wird diejenigen belohnen, welche ihn suchen. Vergleichen Sie dazu Hebräer 11, Vers 6. Der Fallschirm wird wenig nützen, wenn man nicht an der Leine zieht, um ihn zu öffnen. Ähnlich ist es bei Gott. Man muss ihn suchen, um seinen Segen und seine Hilfe zu erfahren. Der Prophet Jeremia sagt in Jeremia 29, Vers 13: Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Dies ist es, was Henoch getan hat und was auch wir tun sollten. In Judas, die Verse 24 und 25, lesen wir: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ein sieghafter Glaube. Henoch lebte in einer gottfeindlichen Gesellschaft. Als einziger zeichnete er sich auf geistlicher Ebene aus. Da sind Konflikte und Widerstand von Seiten des Weltsystems, das von Natur aus sündig und korrupt ist, natürlich vorprogrammiert. Wie konnte Henoch sich diesen Problemen stellen? Nur durch seinen Glauben. Der Apostel Johannes bezeugt in 1. Johannes 5, Vers 4: Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was hier ausgesagt wird, beschreibt bleibenden Sieg inmitten eines ständigen, ununterbrochenen Kampfes. Bemerkenswert daran ist, dass auch unser Sieg fortdauernd ist. Dies geschieht jedoch nicht durch irgendeinen Glauben, sondern wie es in Vers 5 heißt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Hier kommen wir wieder zum Konzept des Glaubens. Es muss der Glaube an Gott sein, der natürlich auch den Glauben an den Sohn Gottes beinhaltet. Das Fundament unseres Sieges ist nur im Glauben an Jesus zu finden. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie ist es möglich, dass ich, obwohl ich Jesus Christus als meinen Erretter angenommen habe, trotzdem noch so oft Niederlagen erlebe? Selbstverständlich muss der Glaube wachsen und man muss immer in Gottes Nähe wandeln. Aber was muss man tun, damit der Glaube wächst, fragte mich einmal eine frisch bekehrte Frau, die im Okkultismus verstrickt war, unter schweren Depressionen litt, bis hin zu Selbstmordgedanken. Auch für sie hatte das Wort Gottes eine Antwort, und zwar in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Mit anderen Worten, wenn wir ständig mit dem gelesenen und gehörten Wort Gottes in Verbindung stehen, werden wir sicher im Glauben wachsen. Heute ist diese Schwester eine Bastion des Glaubens und ein Beispiel für ihre Familie und für die Gemeinde. Fazit: Je näher wir bei dem Herrn sind, desto sicherer stehen wir auf dem Fundament des Glaubens. Dann werden wir auch weiter entfernt von der Sünde leben können und kommen nicht so schnell zu Fall. Deshalb konnte der Apostel Johannes sagen in 1. Johannes 3, Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Henoch lebte ein Leben im Sieg, weil er seinen Glauben auf Gott gesetzt hatte. Und dieser Glaube wuchs täglich, weil dieser Mann ein inniges Verhältnis zum Herrn hatte. Er wandelte mit ihm. Zu dieser Lebensform will der Herr uns führen. In 2. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus Jesus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen, hörten Sie soeben die erste Hälfte des 5. Kapitels aus dem Buch Henoch – Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.